Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, einen Überblick über die Herztransplantationsnachsorge aus unserem Zentrum zu berichten. Vorerst möchte ich einmal damit beginnen, ja, was sind die Indikationen für die Herztransplantation? Herztransplantation ist die letzte Therapieoption bei terminaler Herzinsuffizienz im NYHA-Stadium 3 bis 4, wenn bereits pharmakologisch und mechanisch schon alle therapeutischen Optionen ausgeschöpft sind und die Patienten entsprechend den ISHLT-Listungskriterien auch die Indikationskriterien erfüllen, werden gelistet und können transplantiert werden. Die Indikationen zur Herztransplantation sind die Hauptindikationen. Dilatative Kardiomyopathie macht den größten Teil aus, 60% in der Summe. Die dilatative Kardiomyopathie ist meistens genetische Mutationen bedingt, weniger entzündlich nach einem Myokarditis. Die ischämische Kardiomyopathie stellt ungefähr 30% der Indikationen dar und die restlichen 10% sind hypertrophe restriktive Kardiomyopathie, Herzklappenerkrankungen, kongenitale Vizien und ein ganz kleiner Bereich ist dann die Retransplantation. Wenn wir uns hier die Langzeitüberlebensdaten aus unserem Zentrum anschauen, hat sich das natürlich im Vergleich zu den Anfangszeiten bis jetzt einiges getan. Wir haben eine verbesserte Langzeitprognose mit der verbesserten Nachsorge, mit der individualisierten Anpassung der Immunsuppressionstherapie haben wir ein 5-Jahres-Überleben von über 73% und 10-Jahres-Überlebensrate bei 70%. Welche Faktoren beeinflussen das Langzeitüberleben? Das sind mortalitätserhöhende Faktoren, sind Abstoßungen, Infektionen, Tumore, Transplantkraftvaskulopathie. Das ist die koronare Herzerkrankung am transplantierten Herzen. Die Morbidität wird erhöht durch Niereninsuffizienz, arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus, Fettstoffwechselstörungen und Osteoporose. Wenn wir uns hier die zeitliche Spanne anschauen, das heißt jede Phase nach einer Herztransplantation, da überwiegen auch entsprechend auch die Komplikationen. In der unmittelbaren postoperativen Phase kann es zu einer Kraftdysfunktion, Primary Graft Failure kommen, relativ selten. Diese Patienten, wenn sie die erste Phase geschafft haben, wie sie auch an der grünen Kurve sehen, die kommende Komplikationen in den nächsten Jahren durch Auftreten von Kraftvaskulopathie und Herzinsuffizienz. Die akute Abstoßung ist in der Anfangsphase, in den ersten halben Jahr nach der Transplantation am häufigsten zu sehen, ungefähr 10-15%. Akute Abstoßung zellulär oder antikörpermediert und im weiteren Verlauf ist es unter 5%. Und was uns das ganze Transplantleben des Patienten begleitet, ist die Komplikation und die Probleme mit der Immunsuppression, natürlich auch von den auch zu erwarten ist. In der Anfangsphase haben wir mehr Immunsuppression, höhere Immunsuppression und da sind auch die Komplikationen, die Nebenwirkungen am meisten zu spüren und auch zu sehen. Und im weiteren Verlauf die Langzeitfolgen, die chronischen Schäden an der Niere, am Transplantorgan mündet dann in eine chronische Kraftvaskulopathie. Über die Immunsuppression wurde durch meinen Vorredner eingehend schon abgehandelt und dargestellt. Ich möchte nur kurz zur Wiederholung auch sagen, wir haben die gleiche immunsuppressive Therapie, wir haben Calcineurin-Inhibitoren, Tacrolimus-Cyclosporin, Purinsynthese-Inhibitoren, MMF, das Mycophenolat-Mofetil, das Zellzept, das Mifortic, Azathioprin, Corticosteroide, eine ganz wichtige Säule in der Transplantmedizin, Proliferationssignalinhibitoren, die mTOR-Inhibitoren, das Sirolimus und Everolimus mit dem Rapamune und Zetikan als handelt man. Die Nebenwirkungen haben Sie auch schon eingehend gehört. Arterielle Hypertonie ist sehr häufig nach der Herztransplantation, Diabetes mellitus. Wir haben Neurotoxizität mit Polyneuropathie, mit Zittern, haben Sie auch vom Kollegen bereits nach Nierentransplantation gehört. Hyperlipidämie ist ein großes Problem, weil es auch eines der schwerwiegendsten kardiovaskulären Risikofaktoren nach einer Herztransplantation ist. Es kommt zu Blutbildveränderungen, Leukopenie, Tumore, vor allem Haut. Die Nephrotoxizität ist ganz entscheidend und bringt manchmal große Herausforderungen, diese Patienten in der Einstellung der Immunsuppression. Gastrointestinale Nebenwirkungen wurden auch schon mehrfach erwähnt, Wundheilungsstörungen, insbesondere bei mTOR-Inhibitoren und erhöhte Infektion. Die Balance der Immunsuppression ist daher sehr, sehr wichtig, um hier dieses Gleichgewicht zu halten, weil wir wollen einerseits den Patienten nicht überimmunsupprimieren, um die Häufigkeit von Infektionen oder das Auftreten von Lymphomen oder Tumore zu begünstigen. Wir wollen auch nicht unterimmunsupprimieren, Abstoßungen zu provozieren. Und zu wenig Immunsuppression, Unterimmunsuppression im Langzeitverlauf kann es auch zu chronischen Schaden am Transplantherzen führen. Unser Immunsuppressionsregime im ersten Jahr ist eine Dreifachkombination mit Calcineurin-Inhibitoren, MMF und den Steroiden. Ab dem zweiten Jahr, wenn der Patient immunologisch unauffällig ist, gehen wir zu einer Zweifachkombination mit einem Calcineurin-Inhibitor und MMF und wir versuchen nach Möglichkeit, das Steroid zu weanen. Wie monitorieren wir die Immunsuppressionsspiegel? Das ist die Talspiegelmessung. Ich habe Ihnen jetzt aufgelistet im Langzeitverlauf. Wie sollte nach dem ersten Jahr der Spiegel bei Tacrolimus sein? 5-10. Allerdings bei Cyclosporin 60 bis 100, Sirolimus auch 5-10, Everolimus auch. Aber die individuelle Therapie zielt, das ist eine personalisierte, individualisierte Entscheidung. Das hängt von vielen, vielen anderen Faktoren ab. Wie ist die Niere? Hat der Patient eine Abstoßung gehabt? Sind DSAs vorhanden? Wie alt ist der Patient? Das Geschlecht, sind Infektionen ein Problem, ist ein Tumor in der Vorgeschichte bekannt. All diese Faktoren, das ist nur eine Orientierung, die individuelle Entscheidung, ob ich den Patienten 5-6 Tacrolimus-Spiegel halten kann oder zwischen 8-10 hängt vom individuellen Risiko ab. Das wurde auch bereits erwähnt, deswegen möchte ich nur ganz kurz noch ansprechen. Die Interaktionen sind sehr, sehr wichtig, weil wir auch immer wieder auch diese Interaktionen sehen und die Folgen mit akutem Nierenversagen. Es ist wichtig, dass der Patient auch weiß, das wird vor Entlassung eingehend auch mit dem Patienten besprochen und aufgeklärt. Es Grapefruit kann zu einem Anstieg vom Calcineurin-Inhibitoren führen. Absolutes Tabu sind Makrolid-Antibiotika, insbesondere Clarithromycin und Erythromycin. Antimykotika wurde alles auch bereits erwähnt. Und zu einem Spiegelabfall kann es unter Johanniskraut kommen. Und ganz wichtig ist, bei Durchfällen kann es bei Tacrolimus zu einem Anstieg des Spiegels führen, paradoxerweise. Daher ist es wichtig, wenn ein Patient über 3 Tage lang Durchfall hat, anhaltend, ist es wichtig, hier eine Spiegelkontrolle zu machen, weil durch die Zerstörung der Dünndarmzotten diese CYP3A-Aktivität herabgesetzt wird, das Protein, Glykoprotein P-Aktivität ist reduziert, es kommt zu einer erhöhten Bioverfügbarkeit vom Tacrolimus, was letztendlich in einem toxischen Bereich landet und ein akutes Nierenversagen zusammen vielleicht womöglich auch mit einem Infekt dann den Patienten in einen kritischen Bereich bringen kann. Zu den Abstoßungen, was sind die Risiken der Abstoßung? Donorspezifische Antikörper, HLA-Mismatch, Empfängeralter, weibliches Geschlecht, insbesondere Frauen, die Multipara sind, Kinder auf die Welt gebracht haben, sie sind sensibilisiert. Infekte können manchmal das immunologisch so triggern, dass es auch zu einer Abstoßung kommen kann neben dem Infekt. Und wie gesagt, durch Durchfälle, insbesondere bei Cyclosporin, kann es zu einer Resorptionsstörung kommen und zu einem niedrigen Spiegel. Und natürlich Compliance, wenn der Patient seine Medikamente unregelmäßig nimmt. Bereits erwähnt, die Inzidenz 10-15% im ersten Jahr. Was sind die Symptome einer möglichen Abstoßung? Es ist sehr vielfältig. Ja. Es kann ein asymptomatischer Patient sein, der ein erhöhtes Biomarker hat, der vielleicht in der Echokardiographie auch nicht so eine signifikante Veränderung zeigt. EKG, diskrete EKG-Veränderungen, aber klinisch noch asymptomatisch, Müdigkeit, Leistungsknick, Rhythmusstörungen, Fieber, Unwohlsein, grippeähnliche Symptome, Durchfall, Ödeme, klinische Zeichen, eine Herzinsuffizienz, kardiogene Schock, das wäre dann eine dramatische Situation im Rahmen einer Abstoßung. Wie diagnostizieren wir, wie gehen wir vor, wenn die Patienten in die Ambulanz kommen? Echokardiographie, links und rechts ventrikuläre Funktion, gibt es einen Perikardikus, gibt es Klappenvizien, neu aufgetreten sind, EKG, da ist natürlich hilfreich, vielleicht immer EKGs im Verlauf dann mit Vor-EKGs zu kontrollieren. Und welche Rhythmusstörung haben wir? Tachykardie-Rhythmusstörung, AV-Blockierungen, neu aufgetretene Rechts-Links-Schenkelblock und vor allem Niedervoltage. Wenn ein Niedervoltage vorliegt, da ist immer irgendetwas im Busch und dann muss man dem Patienten entsprechend eine Risikostratifizierung machen. Bei den Laborwerten zu den üblichen Routine-Laborwerten natürlich die Biomarker Pro-BNP und Troponin T und Goldstandard zum Nachweis, wenn ein Verdacht auf eine Abstoßung besteht, wird eine Herzmuskelbiopsie durchgeführt. Ergänzend Thoraxröntgen, Stauung, Infiltrat oder Differentialdiagnostisch wichtig und ein Herz-MRT kann uns bei in Situationen, wo es eine klinische Symptomatik jetzt nicht so in den Vordergrund steht, allerdings von diversen Parametern, vielleicht DSAs de novo beginnend zu steigen. Der Patient hat zwar ein bisschen Leistungsknick, aber jetzt nicht so gravierend, dass man jetzt die Indikation für eine Akutbiopsie stellen kann oder muss. Wäre eine Herz-MRT vielleicht eine diagnostische Möglichkeit, um hier eine bessere Risikostratifizierung zu machen. Die Abstoßung, wie gesagt, das Goldstandard, die Endomyokardbiopsie. Wir machen das transvenös, rechtsventrikulärem Septum. Unser Routineprotokoll ist, die Routinebiopsie-Protokolle sind Woche 2, 3, 4 und 13 und Monat 6 und 12. Üblicherweise machen wir nach dem ersten Jahr keine Routinebiopsien, wenn der Patient klinisch biomarkermäßig EKG Echo stabil ist. Ungeplante Biopsien sind Patienten kommen mit Symptomen erhöhten Pro-BNP, EKG-Veränderungen, Echo-Veränderungen, dann ist es die Indikation zu einer Biopsie und eine Kontrollbiopsie machen wir üblicherweise immer nach einer Woche nach der Behandlung der akuten Abstoßung. Und eine notfallmäßige Herzmuskelbiopsie wird durchgeführt, wenn wir konfrontiert sind mit einem höchstgradig reduzierten Ventrikelfunktion und der Patient ist womöglich in einem sehr kritischen Zustand, um auch Cortison-Stoßtherapie zu geben, bevor, wenn es die Möglichkeit gibt, eine notfallmäßige Biopsie zu machen, ist hilfreich, um die Diagnose, welche Form der Abstoßung hier zu erfassen. Hier haben wir rechts oben die ISLT-Klassifikation, also Abstoßung 0 bis 3R. 3R ist die höchste Stufe der Abstoßung. Wie gehen wir vor? Wenn wir eine akute zelluläre Abstoßung festgestellt haben, werden die Patienten, da sehen Sie die roten Pfeile, kriegen an drei Tagen 500 Milligramm Methylprednisolon. Dann wird 7 Tage später eine Kontrollbiopsie durchgeführt, dann die Methylprednisolon-Therapie, die Indikation ist, wenn über 2R natürlich. Und dann wird nach 7 Tagen eine Kontrollbiopsie durchgeführt. Wenn es unter 1R ist, wird die laufende Immunsuppression beibehalten. Ist sie bei 1R geblieben, dann kann man erwägen, dem Patienten die Immunsuppression zu switchen oder eine engmaschige Kontrolle zu machen, vielleicht eine Kontrollbiopsie im Verlauf noch einmal durchzuführen. Und wenn es über 1R ist, dann ist die Indikation gegeben, hier die Immunsuppression stärker zu machen. Wenn der Patient auf Cyclosporin ist, ist es sinnvoll, auf Tacrolimus zu switchen und dann vielleicht sogar mit einem mTOR-Inhibitor. Je nachdem, wie der Klinik des Patienten ausschaut, ob der Patient jetzt akut kompromittiert ist mit der Herzinsuffizienz, schlechte Ventrikelfunktion hat, ATG, Plasmapherese, Photopherese im weiteren Verlauf. Die antikörpermedierte Abstoßung ist genauso ein Problem wie bei allen Organen, Organtransplantationen auch. Ich möchte hier nicht zu viel jetzt eingehen. Das sind die auch Stadien von nach den ESLT-Kriterien 0 bis 3, je nachdem, wie die Histologie ist, Immunhistologie ist, Immunhistochemie ist, ob wir CD3, CD4-Positivität haben. Wenn wir hier die Immunhistochemie, Immunfluoreszenz, ist es hier dargestellt, den Nachweis von C4D, C3D an den kapillären Endothelzellen oder in den Makrophagen intrakapillär, führt es dazu, dass es zu einer Dysfunktion der Endothelien führt. Es kommt zu einer mikrovaskulären Koagulation. Es kommt auf der kapillären Ebene zur myokardialen Ischämie und letztendlich mündet das in eine Allograft-Dysfunktion. Hier sehen wir die Stufen bzw. die Stadien der antikörpermedierten Abstoßung. Es ist sehr kompliziert, also ist im täglichen Leben antikörpermedierte Abstoßung ist schon eine Herausforderung, weil das so heterogen sein kann, das klinische Bild. Der Patient kann gar keine Symptome haben, donorspezifische Antikörper haben, in der Histologie histologisch unauffällig sein. Präklinisch, der Patient hat ja subklinische Symptomatik, wir haben in der Echokardiographie keine Kraftdysfunktion, der Patient ist beschwerdefrei, aber in der Histologie positiv. Das heißt, die nächste Stufe ist die akute klinische Symptomatik, das ist etwas, was wir natürlich vermeiden wollen. Die Frage ist dann, wo setzen wir die Therapie an und wann setzen wir die Therapie an? Bereits im subklinischen, wenn wir de novo donorspezifische Antikörper sehen, aber der Patient komplett asymptomatisch ist, oder im präklinischen Bereich, wo wir dann pathohistologisch schon Auffälligkeiten sehen, aber wir haben normale Kraftfunktion und keinerlei Symptomatik. Und das, was natürlich vermeiden wollen, ist der chronische Schaden am Herzen, die Kraftvaskulopathie mit dem chronischen Herzinsuffizienz am transplantierten Herzen und mit einer restriktiven Funktionsstörung. Die Kraftvaskulopathie ist die koronare Herzerkrankung am transplantierten Herzen, ist auch sehr heterogen, die Ursachen sind sehr komplex und multifaktoriell, angefangen von jeder Abstoßung, jede Läsion, Verletzung an den Endothelien kann irgendwann zu einer Allograft-Kraftvaskulopathie führen. Angefangen ein Reperfusionsschaden, lange Ischämiezeit, CMV-Infekte, Hyperlipidämie, Bluthochdruck. Diese Faktoren können entsprechend ein Risiko darstellen. Wenn wir die Kraftvaskulopathie uns anschauen, Das ist nicht vergleichbar wie bei der koronaren Herzerkrankung bei nicht transplantierten Patienten. Wir haben hier nicht mit einer fokalen Läsion zu tun, wo wir zum Beispiel so einen exzentrischen Plaque haben, Lipid-Plaque, Cholesterin-Plaque, und der auch gut zugänglich ist für eine Intervention. Bei der Transplantvaskulopathie ist es eher eine diffuse Veränderung. Wir haben eine Intima Media Verdickung, eine Lumenverengung. Wir haben keine umschriebene Läsion im klassischen Sinne, sondern es sind Gefäße, Ausdünnung von Gefäßen. Es sind plötzliche Gefäßabbrüche, wie Sie auch hier sehen können. Also diese, wie Sie sich auch vorstellen können, diese Läsionen sind extrem schwierig für einen interventionellen Zugang, und daher ist es immer ein Problem auch im Management dieser Kraftvaskulopathie. Wir geben allen erwachsenen herztransplantierten Patienten Thromboas 100 Milligramm unabhängig von ihren kardiovaskulären Risikofaktoren. Da gibt es Daten dazu, diese Patienten profitieren davon, und die Inzidenz der Kraftvaskulopathie wird reduziert. Im ersten, wie monitorieren wir die Kraftvaskulopathie? Im Routineprogramm, im Follow-up, im ersten Jahr, beziehungsweise nach Vollendung des ersten Jahres machen wir eine Baseline-Untersuchung. Das heißt, es gibt eine Linksherzkatheter-Untersuchung. Ich habe deswegen plus minus IVUS hingeschrieben. Ein intravaskulärer Ultraschall ist extrem kosten- und zeitintensiv, und das wird im Routinebetrieb nicht gemacht. Nur bei konkreten Fragestellungen kann man individuell machen, aber nicht für die Routine. Und dann ein Coronar-CT. Wir machen als Baseline beide Untersuchungsmethoden, einmal invasiv, einmal non-invasiv in unserem Zentrum. Und dann können wir aufgrund der vorliegenden Ergebnisse im weiteren Follow-up, alle zwei Jahre machen wir ein Coronar-Screening. Vom Baseline hängt es ab, ob wir dann im dritten, fünften, siebten, zehnten Jahr ein Coronar-CT machen oder lieber doch beim Herzkatheter bleiben sollen. Bei einem Nachweis im Verlauf einer Kraftvaskulopathie, dann wird der Patient auf eine invasive Diagnostik von diesem Zeit an dann geswitcht. Weil dann ist die unterlegen, dann ist die Aussagekraft des Coronar-CTs unterlegen, und dann macht es weniger Sinn, non-invasiv weiterzumachen. Wenn wir eine Kraftvaskulopathie vorliegen haben, ist es wichtig, aggressive Behandlung der Risikofaktoren, und gegebenenfalls, da muss man auch entsprechend Risikoprofil des Patienten anschauen, mTOR-Umstellung auf mTOR-Inhibitoren, wenn es die Gefäßsituation auch möglich ist, ein PTCA und ein Drug-Eluting Stent und duale Plättchenhemmung. Genau, wie managen wir die klassischen Risikofaktoren wie bei den anderen Normalpopulation auch? Wir haben hier mit der arteriellen Hypertonie zu tun. Es ist ein weit verbreitetes Problem, und bereits 50% der Patienten im ersten Jahr entwickeln schon eine Hypertonie und 95% nach 5 Jahren. Und wie schon bereits erwähnt, es ist eine erhöhte kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität. Die Pathophysiologie, ganz kurz, ist auch schon mehrfach erwähnt worden. Die Immunsuppression ist hier vorrangig als Ursache zu beschreiben. Unter Cyclosporin kommt es zu einer vasokonstruktorischen Wirkung. Es kommt zu Volumen- und Natriumretardierenden Effekt. Das soll unter Tacrolimus etwas geringere Prävalenz zeigen. Die Niereninsuffizienz und vice versa. Ein hoher Blutdruck führt zu Niereninsuffizienz. Gestört Tag-Nacht-Regulation durch die Denervation. Wir haben hier häufig das Problem, dass die Patienten unbemerkt in nächtliche Hypertonien haben. Daher ist es wichtig, im Langzeit Blutdruckmessung zu machen. Wir sehen meistens Non-Dipper oder Reverse-Dipper. Und das Lebensstil, Optimierung des Lebensstils natürlich ergänzend. Die Behandlungsstrategien sind ähnlich wie bei nicht transplantierten Patienten, Lebensstiländerung, Ernährung, medikamentöse Behandlung, Calciumkanalblocker, ACE-Hämmer, AT1-Blocker, Diuretika, Alpha-Blocker. Das Einzige ist, dass wir Beta-Blocker aufgrund der Denervation und aufgrund der noch nicht optimalen Rückkopplungsmechanismen geben wir Beta-Blocker erst nach dem ersten Jahr. Wenn der Patient zusätzlich auch eine Sinustachykardie hat, aufgrund der Denervation haben das die meisten Patienten, kann man Ivabradin geben. Aber das ist bezüglich, um den Patienten vielleicht die Symptomatik noch zu verbessern. Wichtig wäre, wenn möglich, Corticosteroid-Weaning und wichtig ist anzumerken, die Interaktionen. Wir sehen halt gehäuft Hyperkaliämien unter den Calcineurin-Inhibitoren aufgrund der Interaktion mit ACE-Hämmern oder AT1-Blockern, zunehmende Beinödeme unter Calciumkanalblockern. Daher empfehle ich, mit der niedrigen Dosis zu beginnen und langsam zu titrieren. Die Hyperlipidämie ist ein sehr evidentes und wichtige Sache, das unbedingt gut observiert werden sollte. Ist ein großes Problem und auch schwierig in der täglichen Handhabung und Therapieeinstellung. Es hat eine hohe Inzidenz, nach fünf Jahren sind über 90% betroffen. Auch hier die Risikofaktoren natürlich Cyclosporin, mTOR-Inhibitor, Cortison und Lebensstil. Nach den ESLT-Guidelines ist eine lipidsenkende Therapie unabhängig von Fettstoffwechsel, Lipidwerten zu empfehlen, unabhängig davon. Das ist ganz entscheidend, weil bereits in der Mitte der 90er Jahre hat John Kobashigawa eine Arbeit präsentiert und seitdem wird es auch konsequent auch gegeben bzw. auch empfohlen, dass die Patienten unter Statin, damals war die Studie mit Pravastatin, ein deutlich besseres Einjahresüberleben hatten als ohne Statin. Die Statinwirkung, die Wirkmechanismen, das ist uns bekannt. Wir wollen, dass das LDL-Cholesterin in die Zelle aufgenommen wird und dann weiter metabolisiert wird. Die Zielwerte bei Transplantierten sollten LDL-Cholesterinwerte um die 100 sein. Je nachdem, ob eine Kraftwasserkolopathie vorliegt oder nicht, 70 bis 55. Ich habe 55 deswegen in Klammer geschrieben, weil es sehr schwierig ist, manche Patienten wirklich auf 55, wenn sie ein Hochrisikopatient sind, auf 55 zu drücken, weil das womöglich auch mit mehr Nebenwirkungen einhergeht und das manchmal eine große Herausforderung darstellt, aufgrund der Statinintoleranz und so weiter. Und was natürlich für die Transplantkardiologie wichtig ist, die pleiotropen, antientzündlichen, antiproliferativen Wirkung der Statine. Statinintoleranz ist ein häufiges Problem in der Transplantkardiologie und das beruht darauf, dass das Statine über Zytochrom P450 und über den ähnlichen oder gleichen Enzymweg CYP3A4 wie auch dass die Calcineurin-Inhibitoren abgebaut werden, auch dort metabolisiert werden. Da ist Atorvastatin, Simvastatin und Lovastatin hier häufiger, diese Interaktion bei Fluvastatin, weil sie einen etwas anderen Enzymweg haben, etwas geringer. Bei Rosuvastatin ist es auch so ähnlich wie bei Fluvastatin. Ganz gering ist es unter Pravastatin, weil das nicht über das ZYP-System metabolisiert wird. Aber ich muss auch sagen, das ist auch weniger potent. Ja. Wenn wir einen Patienten auf 55 LDL-Cholesterin runterbringen möchten, ist meistens mit Pravastatin alleine nicht zu schaffen. Die Statinintoleranz, die können so unterschiedlich sein. Manchmal ist die Diagnose, ist es wirklich statinbedingt oder ist es eine Nebenwirkung der Immunsuppression? Kann manchmal schwierig sein, weil Transplantpatienten leiden oft an Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Und da kann man eventuell sich damit behelfen, dass man sagt, dass man für einen bestimmten Zeitraum, vielleicht für 4 Wochen, einmal Statin pausiert, schaut, ob die Beschwerden besser werden. Wenn es der Fall ist, dann kann man sagen, es liegt eine Statinintoleranz vor. Die Myopathie ohne CK-Erhöhung ist häufig, das sehen wir, wenn eine CK-Erhöhung noch mit dabei ist, dann ist es tatsächlich auch laborchemisch nachweislich, dass hier eine Myositis vorliegt. Eine Rhabdomyolyse ist sehr, sehr selten. Und dann kann ich nur sagen, wenn ein Patient, dass man die Patienten aufklärt, im Falle eines Infektes lieber ein Statin pausieren, weil es auch mit Antibiotikern zu einer noch einmal Potenzierung der Nebenwirkung kommen kann. Ja, wir haben in unserem Zentrum auch PCSK9-Inhibitoren eingesetzt bei ausgewählten Hochrisikopatienten nach Transplant. Wie Sie bereits wissen, die PCSK9-Inhibitoren sind in den Outcome-Studien, Fourier und Odyssey-Studien bereits publiziert und die Evidenz, Mortalitätsrisikosenkung beschrieben. Bei Transplantpatienten haben wir dahingehend keine Daten. Wir haben in unserem Zentrum daher 16 Patienten damit behandelt und auch sehr gute Erfolge damit auch erzielt. Wann geben wir PCSK9-Inhibitoren, wenn die Statine oder andere lipidsenkende Maßnahmen nicht zum Zielwert führen und eine Erhöhung der Statindosis nicht zumutbar ist, aufgrund der bereits genannten Statinintoleranz und ähnlichen Beschwerden. Manchmal ist eine Statine kontraindiziert, weil der Patient aufgrund einer dilatativen Kardiomyopathie transplantiert ist und eine Muskeldystrophie zusätzlich hat. Und die Patienten haben ohnehin schon sehr hohe CK-Werte, die hätten dann womöglich noch ein zusätzliches Problem mit den Statinen. Genau, also das sind 16 Patienten, die wir im Zeitraum 2017 bis 2018 behandelt haben mit Alirukumab. Alle zwei Wochen wird das subkutan appliziert und dann haben wir die Patienten alle drei Monate im Rahmen ihrer Routinekontrollen verlaufskontrolliert. Und wie Sie sehen können, sind die Ergebnisse sehr gut. Das Medikament wirkt fantastisch. Wir haben hier eine signifikante Senkung des Totalcholesterins, Medianwert vor Prätransplant. Wir haben die 6 Monate Prä-Switch uns die Lipiddaten angeschaut, also im Median um die 210, 240. Und nach der Behandlung haben wir eine signifikante Senkung vom Gesamtcholesterin auf um die 150. Wenn wir das LDL-Cholesterin anschauen, auch hier im Median vor dem Switch um die 120, nach der Therapie im weiteren Verlauf im Medianwert um die 50 bis 60. Und in diesem Zeitraum haben die Patienten keine Abstoßung gehabt. Die Patienten sind nach wie vor unterlaufender Therapie. Es wird sehr gut vertragen. Es gibt keine Interaktion mit der Immunsuppression. Leber- und Nierenwerte sind stabil geblieben und wir haben auch keine Infektion an den Injektionsstellen am Haut feststellen können. Ja, Diabetes mellitus wurde bereits auch von meinen Vorrednern erwähnt. Ich möchte das auch noch kurz anschneiden. Es ist eines der wesentlichen Risikofaktoren bei herztransplantierten Patienten. Wie Sie aus diesem ESLT-Registerdaten sehen können, ist das Langzeitüberleben signifikant schlechter bei Diabetikern versus Nicht-Diabetikern. Und nach 7 Jahren haben ein Drittel der Patienten Diabetes mellitus entwickelt. Was ist begünstigende Faktoren? Diabetische Stoffwechsellage vielleicht vor der Transplantation, Lebensstil, Adipositas, Alter und selbstverständlich die Immunsuppression, Cortison insbesondere und Calcineurin-Inhibitoren, vor allem das Tacrolimus. Wichtig ist das Früherkennen durch Screening. Wir haben auch gehört, das Screening ist auch nicht so ganz einfach, aber es ist Standard in unserem Zentrum, nüchtern Blutzucker, HbA1c, orale Glukosetoleranztest in Einzelfällen, aufgrund der zeitlichen Kapazität in der Routine nicht umsetzbar. Der frühzeitige Beginn der Therapie ist ganz entscheidend, insbesondere wenn eine Kraftwasserklopathie Osteopathie und Stentimplantation vorliegt und zusätzlich Hypertonie, Anpassung der Immunsuppression, wenn möglich, dass man den Patienten vielleicht umstellt von Tacrolimus auf Cyclosporin, je nachdem, wie die immunologische Konstellation ist. Und die Therapie des Diabetes mellitus kann nach den Diabetes-Leitlinien durchgeführt werden bei Patienten, die steroidfrei sind somit auch, und das wird spannend sein mit SGLT2-Inhibitoren. Da gibt es wenig Daten über Transplantierte, aber da können wir auf jeden Fall einen Vorteil schon beobachten. Wie bei den nicht transplantierten Patienten ist hier ein Screening auf Endorganschaden ganz entscheidend mit Dopplersonographie, Hals- und Beingefäße, diabetischer Retinopathie, Proteinurie. Das machen wir engmaschig in unserem Zentrum ohnehin im Rahmen der Routine, Herzecho-EKG und Belastungs-EKG. Die Niereninsuffizienz ist auch eines der entscheidendsten Punkte nach einer Herztransplantation, weil Herz und Niere eng zusammenhängen und eine Problematik der Niere führt natürlich zu einer kardialen Problematik und vice versa. Was sind die Risikofaktoren der chronischen Niereninsuffizienz nach einer Herztransplantation? Das ist auf jeden Fall vor der Herztransplantation vorbestehende Nierenfunktionsstörung, und das ist nicht so selten nachvollziehbar, natürlich, weil die Patienten aufgrund ihrer jahrelangen Herzinsuffizienz auch einen Nierenschaden schon mit der Transplantation mitbringen. Und jede akute Niereninsuffizienz nach der Herztransplantation ist auch ein entscheidender Risikofaktor. Diabetes und das Alter. Auch vom ESRT-Register sehen wir die chronische Dialyse im ersten Jahr noch mit 1,5%. Da sehen wir, wie es im weiteren Transplantleben bei bestehender chronischer Niereninsuffizienz dann weiter fortschreitet und der Patient letztendlich dann nach 10 Jahren sind 6% sind an der Dialyse, und das Outcome der Dialysepatienten, herztransplantierten Dialysepatienten, sind sehr schlecht. Es ist bekannt, dass generell die kardiovaskuläre Mortalität bei Dialysepatienten sehr hoch sind und bei herztransplantierten Patienten im Vergleich zu den anderen Dialysepatienten noch einmal schlechter ist. Daher ist es wichtig, hier alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Niere zu retten und stabil zu halten. Die Tumore sind ein häufiges Langzeitproblem, aber erfreulicherweise oder glücklicherweise sind es die Hauttumore die häufigsten. Daher, wie auch bereits erwähnt, sind jährliche dermatologische Kontrollen ganz wichtig. Hier sind auch die Risikofaktoren die Immunsuppression, Induktionstherapie, die kumulative Dosis, natürlich auch nach einer Abstoßung, weil die Patienten dann mehr Immunsuppression bekommen, das Alter, Nikotinabusus, Sonnenexposition, Position, Tumoranamnese vielleicht vor der Herztransplantation und EBV-Infektion kann ein erhöhtes Risiko für Lymphome bedeuten. Und das ist auch ein Auszug aus dem Register von ESRT-Register, die Hauptmalignome stellen die Hauttumore dar. Lymphome erfreulicherweise niedrig aufgrund der ATG-Induktionstherapie, das viel sophisticated eingesetzt wird. Wir haben in unserem Zentrum unter 1% Lymphom-Inzidenz. Die soliden Tumore, Mammakarzinom, Kolonkarzinom, Bronchialkarzinome, ist in der Herztransplantgruppe nicht höher als in der Gesamtbevölkerung. Wir sehen hier die Überlebenskurve von unserem Zentrum. In der Mitte die gestrichelte Linie. Ein Tumor, also Tumornachweis, hat einen negativen Einfluss auf das Langzeitüberleben. Das bedeutet, dass die Patienten da natürlich dann schlechter abschneiden. Wenn wir uns aber die dann weiter differenziert betrachten, die rote Linie, dann die Hauttumore rausrechnen, dann sehen wir, dass die häufigsten Hauttumore nicht zum Tode führen, ein besseres Überleben haben als natürlich Solidorgantumors und Lymphome. Die Vorsorge ist ganz entscheidend und wichtig, mehrfach schon erwähnt, und das machen auch die Patienten. Es wird auch in der Ambulanz nachgefragt und wir schauen, dass die Brustkontrollen, Mammografie, neurologische Kontrollen auch gemacht wird und die Hautkontrollen. Wir haben auch eine gute Kooperation mit unserer Dermatologie im Haus und zusätzlich ergänzend Abdomensonographie, Hämokulttest, Darmspiegelung, und so weiter. Das Rauchen ist ein absolutes Tabu, ist bei uns in unserem Zentrum auch ein Marker, dass wir zumindest einmal im Jahr messen, im Follow-up. Cotinin-Testungen geben eine sehr gute Information über das Rauchverhalten. Cotinin ist ein Metabolit vom Nikotin und hat eine lange Halbwertszeit, deswegen kann man, es braucht 3 Tage, bis es sich abbaut, deswegen stellt sich das, also ist eine gute Methode, um das Rauchverhalten zu überprüfen. Es ist ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen, pulmonale Erkrankungen und Tumore und Nierenerkrankungen. Und wir haben unsere Daten auch angeschaut und Raucher entwickeln häufiger Tumore nach ATX und sterben auch an diesen an den Folgen. Und was wichtig ist, Raucher können nicht retransplantiert werden. Osteoporose wurde von der Frau Professor Belakovic bereits auch erwähnt. Es ist ein Problem mit zunehmendem Transplantationszeit mit Patienten, die vielleicht noch Cortison brauchen, Frauen, die vielleicht mit der Herzinsuffizienz schon ohnehin mit einem schlechten Knochenstruktur in die Transplantation gehen, sind fragil, sind und eine Fraktur würde eine enorme Steigerung der Morbidität dieser Patienten führen durch die Immobilität und so weiter. Daher ist wichtig, hier entsprechend die Screening zu machen. Alle Patienten ab dem 50. Lebensjahr sollten eine Knochendichtemessung bekommen, Hüftröntgen, Wirbelsäule und laborchemische Kontrollen und die Basistherapie bei Langzeitsteroidtherapie, Calcium, Vitamin D. Die antiresorptive Therapie muss man individuell immer abwägen, haben wir mit einer älteren Dame postmenopausal oder ist es ein jüngerer Mann mit einer laufenden Cortison-Dosis. Aber die Indikation für die Einleitung der spezifischen antiresorptiven Therapie bei eingeschränkter Knochendichte bei minus 2,5 sollte man die Therapie beginnen. Und dann natürlich schauen wir, was kann man an der Immunsuppression machen, ist eine Cortison-Weaning möglich oder nicht. Die Infektionen wurden auch bereits erwähnt, das Spektrum kann bakteriell, viral, fungal, parasitär sein. Wir sehen die höchste Inzidenz in der Frühphase nach HTX. Die Zytomegalie-Virusinfektion ist erhöht bei Mismatch-Konstellation, Donor-positiv, Recipient-negativ. Auch wir geben 3 Monate eine Prophylaxe mit Valganciclovir und Zytetect und bei mittlerem Risiko geben wir dann 3 Monate Valganciclovir. Auch wir machen eine Pneumocystis-Jerevici Prophylaxe für 6 Monate. Und danach wird es dann abgesetzt. Und bei der Gelegenheit auch wichtig, Endokarditis-Prophylaxe vor zahnärztlichen Behandlungen ist wichtig, Amoxicillin oder Clindamycin. Und nochmals zur Erinnerung, keine Makrolide-Antibiotika. Die Infektionen im Langzeitverlauf können ja, viral, bakteriell sein. Grippale Infekt, das ist das, was wir öfters sehen, sind meistens banale Infekte und gut unkompliziert zu managen. Man muss dann schauen, ist eine CMV-Reaktivierung vielleicht noch dahinter. Respiratorische Infekte, Bronchitis, Pneumonie, atypische Pneumonie, denken, je nachdem, welche klinische Symptomatik auch der Patient hat. Pilzpneumonien sind generell selten. Gastroenteritiden durch Nebenwirkung, klar durch die Immunsuppression per se, aber das kann auch eine virale oder bakterielle Ursache haben. Norovirus, CMV, Antibiotika assoziiert, Lebensmittel, Vergiftung, Campylobacter ist nicht so selten, Salmonellen etwas weniger zu sehen und Giardia lamblia, vor allem nach Auslandsaufenthalten, Kryptosporidien, ist auch nicht so häufig und Fadenwürmer auch nicht so häufig. Ja, Nebenwirkung der Immunsuppression wurde mehrfach schon erwähnt und Urogenitaltrakt sehen wir Frauen häufiger und Diabetiker. Wichtig ist natürlich die Anamnese, Auslandsaufenthalt ja oder nein, Labordiagnostik, PCR, Influenza, CMV, Kultur anlegen, Blut, Harnstuhl, Sputum, Lungenröntgen, Echo, nach Indikation und Fragestellung ist vielleicht CT und eine Bronchoskopie mit Lavage indiziert. Und falls eine unübersichtliche Situation vorkommt mit anhaltendem Fieber, Durchfall, Erbrechen länger als 3 Tage, neu aufgetretene Ödeme, unklare Ursachen, Leistungsabfall, Dyspnoe, Rhythmusstörung, EKG-Veränderungen oder eine Verschlechterung der Ventrikelfunktion, dann bitte um Kontaktaufnahme mit unserem HTX-Zentrum und dann ist dem Patienten auch rasch geholfen. Ich habe immer ein Ohr und würde mich immer dann auf Rückmeldungen freuen. Und zum Schluss, Teamwork is our success. Die Transplantmedizin ist ohne eine interdisziplinäre, multidisziplinäre Kooperation nicht möglich. Wir haben ein gutes Netzwerk in unserer Klinik mit unseren Nephrologen, Urologen, Radiologen, Hämatologen, Endokrinologen und ja, also von daher auch nochmal Dankeschön und ja, vielen herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Es gibt schon Fragen im Chat. Die erste wäre, bei fortgeschrittener Kraftvaskulopathie und frustraner koronarer Intervention, ist eine Bypass-Operation möglich, beziehungsweise wie ist deren Outcome?
Ja, sehr gute Frage. Das Outcome ist leider nicht gut. Ja, wir haben Patienten, wo wir auch uns auch diese Fragestellung gestellt haben, aber international die Daten sind sehr schlecht für den Bypass, weil die Kraftvaskulopathie würde bedeuten, am Anschluss, wenn man Gefäßanschlüsse, würden auch wieder zugehen. Also das heißt, es ist leider keine gute Option. Ja, wenn der Patient jung ist, wenn der Patient sonst keine großen Komorbiditäten hat, muss man eine Retransplantation in Erwägung ziehen, wenn eine fortgeschrittene Herzinsuffizienz vorliegt.
Mhm. Sie haben in Ihrem Vortrag auch erwähnt, neue Substanzklassen wie die SGLT2-Hemmer und PCSK9-Inhibitoren. Können Sie da vielleicht kurz was sagen? Haben Sie da Erfahrungen oder wieder Ihre Einschätzung?
Ja, PCSK9-Inhibitoren haben wir gute Erfahrungen in unserem Zentrum gemacht. Also für ausgewählte Patienten, die mit der zumutbaren Statindosierung mit oder ohne Ezetimib. Wenn die Patienten unter Cyclosporin sind, würde ich Ezetimib nicht geben, hat doch eine stärkere Interaktion. Dann ist auf jeden Fall, und dann je nachdem, welche anderen kardiovaskulären Risikofaktoren hat der Patient, würde ich auf jeden Fall ein PCSK9-Inhibitor in Betracht ziehen. Wir haben das Alirocumab mit das Praluent begonnen, weil es 2 Dosen gibt, dass wir halt mit der niedrigsten Dosis anfangen, und bei den meisten reicht auch die niedrigste Dosis. Also das wäre schon ein guter Ansatz, PCSK9-Inhibitoren zu geben, und es wird sehr gut vertragen, es gibt keine Interaktion und wir haben eine sehr gute Lipidkontrolle. Und bei den SGLT2-Inhibitoren ist sehr vielversprechend. Also wir haben hier, die Patienten haben nicht nur, es geht ja primär auch da nicht um die, um die Diabetestherapie. Wir haben die begleitenden Effekte, weniger Ödeme, die bessere Gewichtskontrolle. Also das können wir schon beobachten. Es fehlen uns Langzeitdaten oder Daten generell. Aber ich bin da ganz zuversichtlich. Ich glaube, da werden wir noch gute Daten sehen, glaube ich.
Die Medikamente aus der Herzinsuffizienztherapie, wie zum Beispiel Neprilysin, Hemmer, ARNI, ja, werden die auch angewendet bei euch?
Ja. Doch. Auf jeden Fall, also Entresto ist eine sehr gute Option. Wir haben Patienten, die eine chronische Kraftvaskulopathie haben, auch eine schlechte Ventrikelfunktion. Ja? Und wenn die Nierenfunktion und die Elektrolyte, insbesondere Kalium, es ermöglicht, dann ist es ganz, ich habe Patienten mit unter Entresto eine gute Stabilisierung erzielen können, und nicht alle tolerieren es. Bei manchen hat es leider wegen der Niere nicht funktioniert oder wegen der Hyperkaliämie. Aber mit der niedrigsten Dosis beginnen und dann langsam hinauf titrieren, unter Kontrolle der Nierenwerte und der Elektrolyte. Mhm.
Wir haben jetzt doch neue Kaliumbinder, also vielleicht finden die bei euch auch Einzug.
Noch nicht.
Okay, aber prinzipiell werden die von den Patienten sehr gut angenommen und sind auch wirksam. Nun, vielen, vielen Dank für die tolle Übersicht. Ich möchte mich bei allen Rednern für ihre exzellenten Vorträge heute bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen, den Teilnehmern, bedanken. Ich bedanke mich auch bei meinem Co-Chair und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke.